ARD.
Donald Trump und Kamala Harris haben sich diese Woche zum ersten Mal persönlich getroffen, live im US-Fernsehen. Und die Höflichkeiten haben sie dabei schnell hinter sich gelassen.
I have a plan.
She copied Biden's plan.
Donald Trump was fired by 81 million people.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist.
Wenn ihr diese Woche nicht extra nachts wach geblieben seid, um euch diese TV-Debatte ganz anzugucken, kein Problem, denn genau dafür gibt's diese Podcast-Folge.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Tonight, the high-stakes showdown between Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Rund 67 Millionen Menschen in den USA haben das TV-Duell live im Fernsehen verfolgt und drei davon wollen jetzt darüber reden. Ich bin Isabel Karras und bei mir sind die Kollegen Ralf Borchert und Torben Burgers. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hatten jetzt ja so ein bisschen Zeit, diese 90 Minuten TV-Debatte sacken zu lassen. Was sagt ihr jetzt mit ein paar Tagen Abstand? Für wen ist das Ganze besser gelaufen, Harris oder Trump?
Naja, auf jeden Fall hat Kamala Harris bewiesen, sie kann's. Sie kann gegen Donald Trump bestehen und nicht nur das. Sie hat ihn so aus der Reserve gelockt, wie sie ihn angegriffen hat, attackiert hat, ist ihm so unter die Haut gegangen offenbar, dass er sehr aggressiv wurde, wütend würde ich sagen. Mhm. Und das hat den Gesamteindruck hinterlassen, dass sie doch alles in allem unter dem Strich an vielen Stellen zumindest souveräner war, nachdem sie am Anfang ein bisschen nervös war. Und dass Trump die Hoffnung vieler seiner Berater, die auch vorher geäußert haben, dass er doch diesmal ein bisschen sanfter und staatsmännischer auftreten sollte und sich auf Inhalte konzentrieren sollte, dass er diese Hoffnung nicht erfüllt hat. Und daraus wurde, dass die meisten Experten hier in den USA, die meisten Medien, die meisten Wissenschaftler, Politikwissenschaftler und so weiter gesagt haben, Harris hat diese Debatte gewonnen.
Sie hat es auf jeden Fall schon mal besser gemacht als Joe Biden. Das war allerdings
das auch war nicht ganz so schwer, ja.
Nicht allzu schwierig. Die Messlatte hing relativ niedrig, aber sie war ja eine gewisse Unbekannte. Auf so einer großen Bühne hatte sie noch nicht bisher debattiert. Donald Trump schon, sogar 7 Mal. Deswegen sind, glaube ich, auch viele auf Seiten der Demokraten erleichtert, dass sie sich so schnell gefangen hat. Sie war ja schon recht nervös am Anfang.
Ja,
man kann
man
sagen,
gehört.
Die erste halbe Stunde war schon recht wackelig. Da hat sie mehr so auswendig gelernte Sätze aufgesagt. Kommentator hat das so ausgedrückt, man konnte sie förmlich dabei sehen, wie sie in Gedanken ihre Karteikarten durchgeht. Mhm. Dann hat sie sich aber freigeschwommen und tatsächlich vor allen Dingen durch diese persönlichen Angriffe. Ich fand, es war insofern ein Duell auf Augenhöhe, als dass beide sich wirklich nichts geschenkt haben und sich beide frontal angegriffen haben. Was dabei aber auf der Strecke geblieben ist, sind die Inhalte tatsächlich. Also ich könnte jetzt nicht besonders detailliert wiedergeben, wer welchen Plan verfolgt. Es gab einige Versatzstücke davon, aber es blieb halt sehr auf dieser sehr konfrontativen Ebene hängen. Und die Frage ist ja jetzt, wer hatte eigentlich was davon? Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es für Donald Trump wirklich ein Nachteil ist, dass ihm Sachen unter die Haut gegangen sind und er zurückgekeilt hat, weil das ist genau das, was seine Basis sehen will. Und das ist auch das, was wir von ihm immer gehört haben in der Vergangenheit. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob er so klug beraten gewesen wäre, das zu ignorieren und auf Inhalte einzusteigen. Das ist eigentlich nicht seine Methode.
Wobei, seine Basis hat er. Worauf es ankommt bei der Wahl, sind Wechselwählerinnen und Wechselwähler in 7 wahlentscheidenden Swing States. Und ich fand sehr auffällig unter dem Strich, dass er wieder keinerlei Angebot gemacht hat, auf die politische Mitte zuzugehen, also auf die Independents, die Unabhängigen, die Wechselwählerinnen und Wechselwähler, dass er die irgendwie mal versucht hat abzuholen von dieser MAGA-Base, die er sicher hat, ausgehend. Er setzt offenbar ganz auf diese Basis, dass die alle an die Urnen gehen, dass die alle wählen und dass ihm das reicht. Während Kamala Harris umgekehrt, der genau das versucht hat, auf die Mitte zuzugehen, dieses große Dach aufzuspannen und zu sagen, ich werde eine Präsidentin aller Amerikanerinnen und Amerikaner sein.
Das stimmt und da bin ich auch sehr gespannt, ob diese Strategie von Trump aufgeht oder ob sie schief geht, wie die letzten 3 Wahlen auch. Nämlich mit den Midterms und den letzten Präsidentschaftswahlen hat es ja eben nicht gereicht, nur seine Basis zu mobilisieren. Aber ich glaube, der kann auch nicht anders. Das ist seine Methode schon immer gewesen. Er hat ja auch nach dem Attentat auf ihn angekündigt, mildere Töne anklingen zu lassen. Das hat beim Parteitag der Republikaner, ich würde sagen, 5 Minuten gedauert und dann war er wieder in seinem alten Modus. Insofern ist er da, glaube ich, auch nicht so flexibel, wie manch einer das vielleicht denkt.
Ja.
Bleiben wir mal kurz bei der Erleichterung bei den Demokraten, die du gerade angesprochen hast, Torben, weil ich finde, die ist schon zu spüren und auch, wie die jetzt nach vorn gestellt wird. Das Wahlkampfteam oder Wahlkampagnenteam von Kamala Harris hat über X das gesamte Video dieser Debatte gepostet. Die Überschrift dazu ist "Our newest ad just dropped", also unser neuester Wahlwerbespot ist gerade draußen. Da merkt man ja, dass die wirklich der Meinung sind, dass es für die Demokraten richtig gut gelaufen. Und weil ihr auch gerade darüber gesprochen habt, beide, was eigentlich hängen bleibt am Ende. Welches war denn vielleicht aus eurer Sicht der stärkste Moment von Kamala Harris, den jetzt Leute vielleicht noch im Kopf haben?
Ich glaube, der stärkste Moment war direkt am Anfang, die allerersten Sekunden, wie sie auf die Bühne geht, entschlossen auf ihn zu, ihm die Hand entgegenstreckt und ihren Namen laut und deutlich sagt. Ja. Und er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll und einfach nur sagt, nice to meet you and have fun. Das ist, glaube ich, ein Zeichen von Stärke. Ich habe diese Bühne unter Kontrolle. Ich gehe in deine Komfortzone hinein. Das ist etwas, was er ja in der Vergangenheit gerne mal gemacht hat. Er ist ja gerne mal Gesprächspartnern zu nahe gekommen, hat zu lange und zu fest deren Hand gedrückt oder sie einfach aus dem Weg geschoben. Das hat sie jetzt einfach mal umgedreht und damit hat sie schon Stärke gezeigt.
Und genau dieser Handschlag am Anfang, der von ihr ausging, ihre Initiative, wo er ziemlich konsterniert war und das nur sehr widerwillig erwidert hat, weil er es musste, das war auch der stärkste Kontrast gleich zur Debatte Trump-Biden. Joe Biden und Trump haben sich nicht die Hand gegeben am Anfang. Und weil du eben nach der stärksten Stelle gefragt hast, ich fand das ein Zitat, in dem Harris gesagt hat, ich bin nicht Joe Biden und schon gar nicht Donald Trump. Und ich biete den Amerikanerinnen und Amerikanern etwas Neues an, eine neue Führungspersönlichkeit aus einer neuen Generation.
Clearly, I am not Joe Biden and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Damit haben wir Harris' stärksten Moment aus eurer Sicht zusammengefasst. Wollen wir auf Donald Trump rüberschauen? Womit konnte er punkten?
Ich glaube, bei ihm ist es genau andersrum. Er hat in seinem Schlussplädoyer, in seinen Schlussworten eigentlich am meisten gepunktet, weil er da dann auf die Botschaft gekommen ist, die er eigentlich, glaube ich, vorher schon platzieren wollte. Nämlich, sie hatte 3,5 Jahre Zeit. Sie war Teil dieser Regierung. All die Probleme, die sie jetzt anprangert, hätte sie selber doch schon längst lösen können. Warum hat sie das nicht getan? Ich glaube, das war eigentlich die Kernbotschaft, die runterkommen sollte. Und interessanterweise hatte er ja kurz vorher per Münzwurf das letzte Wort für sich gewonnen. Er konnte sich aussuchen, ob er das letzte Wort haben wollte. Er wollte es haben. Dafür durfte Kamala Harris aussuchen, wo sie steht auf dem Podium, interessanterweise rechts von der Kamera. Und ich glaube, da hatte er seinen stärksten Moment und vielleicht war der dann tatsächlich für viele einfach auch schon zu spät.
Und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, diese negative Wut von Trump, dieses Aggressive, über das wir vorhin gesprochen haben. Du hast es schon gesagt, Torben, das kommt bei seiner Basis ja vielleicht gar nicht so schlecht an. Ich glaube, man muss einfach sehen, und das wird vielleicht in Deutschland nicht genug gesehen, dass diese Grundstärke von Trump auch bei dieser Debatte keineswegs weg war. Er gibt sich einfach als der Anwalt der Enttäuschten, derer, die Abstiegsängste haben, sozial, finanziell, auch von ihrer Identität her, das ganze Migrationsproblem. Und er gibt sich als der wütende Anwalt der einfachen Leute in Amerika. Und das sind viele. Wenn man Umfragen anschaut, jetzt mal nicht die Vergleichsumfragen Harris gegen Trump, sondern zum Beispiel die Frage, ob die Leute eher Sorgen haben oder optimistisch sind. Über 70% der Amerikaner sagen, wir haben Sorgen und das Land entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Und für diese enttäuschten, kritischen Leute der Anwalt zu sein, das ist, glaube ich, die Grundstärke von Donald Trump, die oft unterschätzt wird, weshalb er eben zwar die letzten Wahlen verloren hat, aber immer knapp dran war an den 50% und vor 8 Jahren gegen Hillary Clinton es eben knapp geschafft hat in den Swing States.
Und dazu passt tatsächlich auch ein anderer Kommentar, den ich gelesen habe, nämlich, dass unter normalen Gesichtspunkten und Kriterien traditioneller Art Kamala Harris dieses Duell definitiv gewonnen hat, weil sie souveräner war, eloquenter, mehr auf ihrer Botschaft beharrt hat. Aber diese Kriterien gelten halt eben für Donald Trump nur bedingt, weil seine Methode ist ja gerade anders zu sein und es anders zu machen, als die Menschen es jahrzehntelang gewohnt waren. Und das kommt eben bei vielen auch gut an.
Und seine Methode ist, was leider auch immer wieder durchgeht, auch die Lüge, muss man ganz klar sagen. Die Faktenchecker von CNN haben 33 Falschaussagen von Trump gezählt und die beiden Moderatoren bei ABC haben nur an wenigen Stellen 3, 4, 5 Mal tatsächlich gleich widersprochen. Zum Beispiel an einer unsäglichen Stelle, auf die wir vielleicht gleich noch kommen, die Katzen und Hunde. Und bei Kamala Harris war es eine Falschaussage laut CNN, aber dieses übersteigerte, Verschwörungstheorien transportierende, auch das gehört, ich würde sagen, leider zum Erfolgsrezept in Anführungszeichen von Donald Trump.
Dann lasst uns an der Stelle gern gleich weitermachen. Stichwort Katzen und Hunde. Das ist eine Aussage, die auch in Deutschland unfassbar die Runde macht. Deshalb hören wir noch mal kurz rein.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Da behauptet Donald Trump also, in Springfield, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Ohio, würden Menschen Katzen und Hunde essen, die Haustiere der Menschen, und zwar nicht irgendwelche Leute, sondern Migranten und Migrantinnen.
Das war so absurd, dass im sogenannten Spin Room, in dem ich ja die Debatte verfolgt habe in Philadelphia, wo 1000 Journalisten aus aller Welt das auf 6 großen Monitoren geschaut haben, schallendes Gelächter ausgebrochen ist. Bis dahin war gespannte Stille und konzentriertes Zuhören, da hat es dann keinen mehr gehalten, weil das wirklich kaum jemand für möglich gehalten hat, dass er diese Erzählung mit einbaut. Die gab es ja schon vorher, diese Erzählung, aber dass er sie sich zu eigen macht und auch nochmal befeuert, das konnte da kaum jemand glauben.
Und da kann ich dir gleich sagen, es war nicht nur im Spin Room in Philadelphia so, sondern auch in der Kneipe in Washington, in der ich das Ganze mir angeschaut habe.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the pets.
Wenn es nur so zum Lachen wäre. Es ist überhaupt nicht zum Lachen eigentlich. Ich habe mich in den vergangenen Stunden nochmal damit beschäftigt, wie diese Verschwörungstheorie entstanden ist. Und ich glaube, es ist eine Art Lehrstück dafür, wie sowas entsteht, obwohl es überhaupt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür gibt, wie sich das verbreitet im Netz, in den sozialen Medien und wie dann eben Rechtspopulisten wie Donald Trump das Ganze instrumentalisieren für die Vorurteile, die sie transportieren wollen. Springfield in Ohio ist eine Kleinstadt, eigentlich 60.000 Einwohner, und es gibt de facto eine Problematik. In den letzten 4 Jahren sind dort zwischen, laut Bürgermeister Bob Rue, 12.000 und 15.000 Haitianer als Kriegsflüchtlinge oder Bürgerkrieg oder wie man immer auch die sehr chaotische Lage in Haiti derzeit bezeichnet, angekommen. Sie haben ein Aufenthaltsrecht. Sie sind keine illegalen Migranten, sondern in den USA gilt ein zeitlich beschränktes Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge aus Haiti derzeit. Das fordert diese Stadt enorm, was Wohnraum anbetrifft und so weiter und so fort, Gesundheitsversorgung. Und vor einem Jahr etwa gab es einen Verkehrsunfall in Springfield. Ein 11-jähriger weißer Junge ist ums Leben gekommen und der Fahrer des Kleintransporters war aus Haiti tatsächlich. Wobei der Vater des Jungen inzwischen sagt, bitte hört auf, diesen Unfall zu instrumentalisieren. Ich hoffe, es wäre ein 60-jähriger Weißer gewesen, hat er im Interview gesagt. Dann würde all dieser Schmutz jetzt nicht, ich will das nicht, dass das instrumentalisiert wird. Und seit diesem Unfall ist die Zahl der ausländerfeindlichen Posts und Theorien enorm angestiegen. Und irgendwann wurde von, die Washington Post hat das auch in einer Recherche nachgewiesen, von Neonazis, von Rechtsextremisten in die Welt gesetzt, dass eben Haitianer auch Tiere essen würden. Das fing mit Enten und Gänsen an, angeblich aus einem der Gewässer, Teiche im Stadtpark von Springfield, bis es dann eben plötzlich Hunde und Katzen waren. Und Donald Trump wurde auf dem Flug nach Philadelphia zur Debatte von einer bekannten Rechtsextremistin begleitet, Laura Loomer. Das ist eine sogenannte Influencerin, die bekannt ist in den USA, die die absurdesten Verschwörungstheorien von 9/11, den Terroranschlägen, über den Nahostkrieg, Gaza zurzeit, bis zu anderen Dingen wie eben diesem hier verbreitet. Und hat sich da offenbar nochmal beeinflussen lassen, dass er dieses Zitat tatsächlich bringt, obwohl sein Vize J.D. Vance am Dienstag immerhin gepostet hat, naja, vielleicht stellt sich auch heraus, dass das gar nicht wahr ist mit den Hunden und Katzen, die gegessen werden. Trump hat es getan und er hat es auch seitdem nicht zurückgenommen.
Also da merkt man mal, was eigentlich drinsteckt in 90 Minuten Fernsehdebatte, wenn wir nur darauf schauen, was schon allein sich hinter diesem einzelnen Zitat verbirgt. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen auf den Punkt, wo wir drei eigentlich diese Debatte geschaut haben, weil Ralf war hier im Studio, ich eben in der Kneipe, Torben, du warst in Philadelphia, eigentlich am Ort des Geschehens, in dem Spin Room, den du schon erwähnt hast. Und ich glaube, das ist vielen Leuten, die jetzt gerade zuhören, nicht so wirklich ein Begriff. Kannst du uns noch mal mitnehmen, was sich dahinter verbirgt? Also was passiert in diesem Spin Room?
Es ist ein sehr, sehr großer Raum in den Messehallen in Philadelphia. Da waren tatsächlich Arbeitsplätze für 1000 Journalisten aufgebaut. Man kann sich das vorstellen, lange Reihen von Tischen, die nebeneinander stehen, 3 Stühle pro Tisch. Und dann hat man auf jedem Tisch immer die Computer und die Mikrofone und so weiter. Und da sitzen überall Menschen. Und drumherum an den Wänden sind große Monitore aufgehängt, sodass man dort halt die Debatte sehen kann. Und Plattformen, Live-Plattformen für Reporter tatsächlich von, ich würde sagen, mindestens 50, 60 verschiedenen Fernsehsendern aus Amerika, aber eben halt auch aus dem Ausland. Mhm. Und da haben alle gemeinsam geschaut. Und dann ist es so, sobald die Debatte zu Ende ist, strömen da Vertreter beider Parteien in den Raum.
Okay.
Das können hochrangige Politiker sein. Die Gouverneure zum Beispiel von Kalifornien und Pennsylvania waren da. Gavin Newsom und Josh Shapiro, also von den Demokraten. Können aber auch einfache Abgeordnete sein aus dem Repräsentantenhaus. Und die versuchen dann, ihre Sichtweise, ihren Spin, ihre Interpretation dieses Duells unter die Leute zu bringen. Und das ist ganz rührend zu sehen teilweise und manchmal auch tragikomisch. Die haben immer einen Assistenten dabei, der ein Schild mit dem Namen hochhält. Und bei den sehr, sehr Berühmten bildet sich sofort eine riesige Traube von Journalisten. Und bei den weniger Berühmten, da geht halt keiner hin. Die stehen dann da alleine suchend im Raum und hoffen, dass jemand kommt und sie nach ihrer Meinung fragt. Mhm. Und manchmal kommt da halt keiner.
Aber Trump kam selber, oder?
Und das war die große Überraschung, was viele ja auch so interpretiert haben, dass er quasi damit indirekt seine Niederlage eingesteht. Weil er hat es nicht seinen Leuten überlassen, die Interpretation, sondern er wollte es selber und brauchte offenbar die zusätzliche Aufmerksamkeit. Ja, das war eine absurde Situation, weil er kam halt um die Ecke und wurde nicht sofort identifiziert und erkannt. Als das dann aber klar war, Trump ist da, bildete sich ein geschlossener Kreis von mindestens 200, 300 Journalisten um ihn herum und alle schrien durcheinander. Es war eigentlich unmöglich zu verstehen, welche Fragen da gefragt wurden. Und er ist einfach von Mikrofon zu Mikrofon gegangen und hat dann Interviews gegeben. Das hat er dann auch noch bei ihm wohlgesonneneren Fernsehsendern getan, unter anderem bei Fox News, bei Sean Hannity hat er dann gesessen. Und jedes Mal, wenn er irgendwo ein Interview gegeben hat, warteten auch schon 20 weitere Journalisten, um ihm weitere Fragen zu stellen.
Aus einem Interview auch bei Fox News haben wir auch noch einen kurzen Ausschnitt vorbereitet, wie Trump selbst den Debattenabend so wahrgenommen hat.
I thought I did a great job. It was 3-on-1. You know, you have corrupt news organizations. You have a lot of bad people.
Also er selbst ist der Meinung, dass er einen guten Job gemacht hätte. Dabei sei das eine 3-gegen-1 Situation gewesen, also quasi Kamala Harris und das Moderationsteam von ABC gegen Donald Trump. So hat er das wahrgenommen, also das Moderationsteam als klar parteiisch eingeordnet. Bei den republikanischen Abgeordneten oder aus dem republikanischen Lager gab es da insgesamt ja viel Kritik. Bei CNN sei das Ganze besser gelaufen an dem Abend, an dem Donald Trump gegen Joe Biden angetreten ist. Ja, da kann man jetzt vielleicht drüber schmunzeln, das war ja so ein bisschen zu erwarten. Aber vielleicht sollten wir auch nochmal auf eine Gruppe schauen, die nicht demokratisch ist und auch nicht republikanisch, sondern auf die Leute, du hast es vorhin schon erwähnt, Ralf, um die es ja eigentlich geht, die Wählerinnen und Wähler, die sich noch nicht entschieden haben, für wen sie am Ende ihre Stimme abgeben werden. Und dein Eindruck war, die hat Donald Trump eigentlich nicht so richtig angesprochen, oder?
Nicht direkt. Und es hat sich zum Beispiel gezeigt an einer Gruppe von, ja, Wechselwählern, die Fox News eingeladen hatte. Und Fox News ist ja nun der Fernsehsender, der Trump relativ nahe steht. Und selbst die, es war natürlich keine repräsentative Umfrage, sondern es war eine Gruppe von vielleicht 12 Leuten, auch die haben eindeutig mehrheitlich gesagt, Harris hat gewonnen, nicht Trump, bei Fox News. Ja, also das zeigt, und auch Robert F. Kennedy Jr., der eigentlich unabhängiger Kandidat, früher Demokrat. Inzwischen hat er sich auf Trumps Seite geschlagen und hat gesagt, ich trete nun doch nicht an und unterstütze Trump. Auch der hat in Interviews gesagt, hier war Harris die klare Siegerin. Will sagen, es gab schon Anzeichen dafür, dass es nicht so war im Eindruck der meisten, wie es Trump eben in dem O-Ton behauptet hat. Und die Wechselwählerinnen und Wechselwähler, ja, auf die richtet sich alles. Ich habe bisher keine Umfrage gefunden seit dem TV-Duell, die uns nun klar zeigen, belegen, soweit Umfragen überhaupt etwas belegen können. Sie haben immer eine Fehlerquote und es hat sich schon oft genug rausgestellt, dass das Ergebnis nicht wird, wie die Umfragen waren. Aber ich habe keine gefunden, die nun wirklich nachweist, dass bei den entscheidenden Wechselwählerinnen und Wechselwählern in diesen 7 Swing States, um die es vor allem gehen wird am 5. November, sich diese oder jene Bewegung tatsächlich ergeben hat pro Harris.
Und man muss ja auch sagen, dass ein Abend selten reicht, um ein nachhaltigen Einfluss zu haben. Ich glaube, das war jetzt eher vor allen Dingen der Stresstest und Härtetest für Kamala Harris. Den hat sie jetzt bestanden und den wird sie auch nutzen jetzt in allen weiteren Auftritten. Der wird ihr Sicherheit vermitteln. Und die Frage ist ja auch, ob es überhaupt noch mal ein zweites Duell gibt, nicht? Also an dem Abend selber hat das Team von Kamala Harris ja das angeboten, ein zweites Duell zu machen. Und Donald Trump hat da noch gesagt, naja, er denkt mal drüber nach. Er meint, normalerweise fragt er nur einen Verlierer nach einem zweiten Duell. Heute hat er offenbar gesagt, dass er deswegen auch keine Notwendigkeit dafür sieht. Mhm. Die Frage ist, ob er sich damit jetzt einen Gefallen tut oder nicht. Ob er in einem zweiten Duell möglicherweise das, was Ralf gerade angesprochen hat, dann doch noch erreichen könnte. Nämlich die Menschen in der politischen Mitte zu erreichen. Oder ob das vielleicht die Erkenntnis für ihn jetzt aus diesem Duell war, das schafft er nicht, deswegen lassen wir es halt.
Ja, also Stand jetzt können wir, glaube ich, davon ausgehen, in Großbuchstaben hat er bei True Social in seinem eigenen sozialen Netzwerk geschrieben, es wird keine weitere Debatte geben, aber die Großbuchstaben, die kennt man von ihm ja auch.
Ja, hat sich Trump noch nie selbst widersprochen?
Richtig.
Viele Fragezeichen, er ist unberechenbar. Möglicherweise endet da seine Meinung auch hier nochmal, wissen wir alle nicht.
Eine Antwort haben wir aber auf jeden Fall noch bekommen im Anschluss an die Debatte, nämlich auf eine Frage, die wir uns ja eigentlich seit Beginn dieses Wahljahrs gestellt haben, und zwar, was passiert eigentlich rund um Taylor Swift? Wird sie Kamala Harris empfehlen? Wird sie sagen, ich werde für Kamala Harris stimmen oder nicht? Sie hat inzwischen bei Instagram gepostet, dass sie eben Team Harris und Walls ist und ihre Stimme abgeben wird. Das hat natürlich auch für unfassbar viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Und wir wissen, sie hat allein bei Instagram, ich glaube, um die 280 Millionen Follower und FollowerInnen. Ich glaube, im Vergleich dazu, Joe Biden hat, wenn überhaupt, um die 20 Millionen. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Wir wissen, dass seit sie diesen Post abgesetzt hat, mehrere hunderttausend Menschen zumindest den Link angeklickt haben, den sie mitgeteilt hat, nämlich zur Registrierung für die Wahl. Habt ihr Gedanken dazu, welche Auswirkungen dieses Endorsement haben könnte?
Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das Team von Kamala Harris jetzt froh war, dass Taylor Swift das in diesem Moment gemacht hat, oder eher enttäuscht, dass sie sich das nicht aufgehoben hat für einen späteren Zeitpunkt. Weil das jetzt so ein bisschen verpufft ist und man natürlich auch sieht, wie schnell dann so eine Debatte alt wird. Also tatsächlich auch noch vor Ort war in dem Moment, wo das Taylor Swift Endorsement raus war, das Hauptthema und nicht mehr der Rückblick auf diese 90 plus x Minuten. Andererseits hat Taylor Swift wahrscheinlich gedacht, das ist jetzt genau der richtige Moment. Wir verstärken quasi nochmal den Eindruck und den Schwung, den wir damit kreieren können. Und vielleicht geht ja tatsächlich auch diese Strategie auf.
Vor allem in einer jungen Wählergruppe, glaube ich, spielt es schon eine Rolle. Taylor Swift hat ja auch vor vergangenen Wahlen schon mal aufgerufen, zumindest sich registrier dich, ja, geh zur Wahl. Und das mag gerade bei Jungwählerinnen und Jungwählern eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, gerade in der Trump-nahen Wählergruppe, die sowieso sagen, Trump ist der Anwalt der kleinen Leute, Taylor Swift ist Elite, Harris ist auch Elite, ehemalige Staatsanwältin, das war ja auch damals das Hauptargument gegen Hillary Clinton von vielen, die ist zu elitär, zu abgehoben. Und wenn man versucht, diesen Unterschied aufzumachen, Trump nahe eher die einfachen Leute, die sagen, der ist einer von uns, weil er eben kein typischer Politiker ist, weil er nicht zur Elite gehört, dann kann dieses Star-Endorsement von einem Superstar wie Taylor Swift, glaube ich, bei manchen, um die es ja auch geht, apropos Wechselwählerinnen und Wechselwähler in der Mitte, auch das Gegenteil bewirken. Also, ich würde sagen, insgesamt wahlentscheidend ist es sicher nicht. Schaden tut's in einer bestimmten Wählergruppe aber auch nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Schaden tut's auf gar keinen Fall. Und tatsächlich diese Gruppe der Erst- oder Jungwähler, die ist ja wahnsinnig wichtig. Also das sagt ja tatsächlich auch, oder hat Joe Biden immer gesagt, dass er quasi denen auch sein Amt überhaupt verdankt hat, ja, die ja trotz ihres jungen Alters für einen alten weißen Mann gestimmt haben. Jetzt hat man da eine jüngere, nicht weiße Frau. Das ist natürlich noch mal leichter, sich damit zu identifizieren für viele. Und ich glaube, darauf setzt das Team auch. Also sie setzt natürlich auch auf ganz andere Wählergruppen. Aber eine Wählergruppe, die das Team von Harris und Walls versucht zu erreichen, das sind die jungen Erst- oder Zweitwähler, die jetzt tatsächlich das erste Mal an die Urne können.
Also da können wir jetzt schon mal den ersten Haken zumindest hintermachen. Taylor Swift Endorsement ja oder nein, und den zweiten gleich hinter diese erste TV-Debatte und ja auch das erste persönliche Aufeinandertreffen. Für mich immer noch der größte Fun-Fact zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Wir waren die ganze Zeit gedanklich ja wirklich mit diesem Tag beschäftigt. Was kommt denn für euch jetzt eigentlich als nächstes auf dieser Zielgeraden in Richtung 5. November?
Wir haben noch 7,5 Wahlkampfwochen. Das ist eine verdammt lange Zeit. Da kann echt viel passieren. Es kann Überraschungen geben. Innenpolitisch, außenpolitisch, alles Mögliche. Also es ist unberechenbar. Ich glaube, es steht auch nach wie vor, wenn wir ehrlich sind, auf Messerschneide. Gab jetzt wieder Umfragen, wo Kamala Harris wieder ein bisschen nach oben ist. Mhm. Aber das bleibt ein verdammt knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, das so oder so ausgehen kann.
Und es gibt ja den schönen Begriff der Oktober-Surprise, der gerne mal in einem Wahljahr in Amerika benutzt wird. Wenn zum Beispiel eines der beiden Teams noch was in der Hinter hat, eine Erkenntnis, eine schmutzige Geschichte aus der Vergangenheit über den Gegner, die dann rausgeholt wird, wenn es gerade am unpassendsten für den Gegner ist. Vielleicht erleben wir so etwas in der Art oder tatsächlich, so wie Ralf es gesagt hat, es verändert sich einfach die politische Rahmensituation. Ja, es gibt entweder eine Eskalation eines Konfliktes oder es gibt schlechte Nachrichten aus dem Inland, Inflation, Arbeitsmarkt, andere Dinge mehr. Und plötzlich verschiebt sich vielleicht auch der Fokus. Ich meine, niemand würde es sich wünschen, aber im schlimmsten aller Fälle erlebt man plötzlich nochmal einen schlimmen Amoklauf. Und plötzlich reden wir wieder über Waffen, was wir in diesem Wahlkampf trotz eines Attentats auf eines der Kandidaten kaum getan haben bisher. Sehr, sehr ungewöhnlich. Aber solche Dinge können schnell so einen Wahlkampf auch wieder entscheiden.
Und erinnern wir uns an 2016. Hillary Clinton hat die Popular Vote gewonnen. Sie hatte mehr Stimmen als Donald Trump. Aber aufgrund des Wahlsystems in diesem Land, bei dem jeder Bundesstaat einzeln zählt, nach dem in fast allen Bundesstaaten Winner-Takes-All-Prinzip, Wahlleute, hat Trump damals die Wahl gewonnen. Auch das könnte wieder passieren. Kamala Harris mehr Stimmen, trotzdem eher der Wahlsieger. Aber es gibt auch eine Chance, dass Kamala Harris die erste Präsidentin der USA wird.
Und wie jede Woche gehen wir raus aus dieser Folge mit dem Gefühl, alles ist noch offen. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wir werden es für euch natürlich weiter im Blick behalten. Für Kamala Harris und Donald Trump geht es erstmal zurück auf den Campaign Trail. Die haben ihre ersten Wahlkampfveranstaltungen auch schon wieder hinter sich gebracht. Das behalten wir im Blick in den Radio- und Fernsehprogrammen der ARD und natürlich auch in diesem Podcast. Den könnt ihr nachhören und auch die älteren Folgen online auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD Audio. Und diesmal mit dabei waren Ralf Borchert und Torben Börgers. Vielen Dank an euch.
Bye bye.
Und vielen Dank natürlich auch an Simon Jansen in der Technik.
Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Wir spüren für euch die wichtigsten Themen auf und erklären sie euch, ja genau, in maximal 10 Minuten. Zum Beispiel, welchen Einfluss Popsängerinnen auf die Wirtschaft haben.
Wenn Taylor Swift ein Konzert gibt, dann lässt das die Umsätze und Steuereinnahmen vor Ort derart steigen, dass es in den USA dafür sogar einen Begriff gibt. Swiftonomics, ich liebe dieses Wort.
Im Podcast der NDR Info Wirtschaftsredaktion erfährst du, was jetzt gerade wichtig ist. Und du kannst mitreden bei den Themen, die dich beschäftigen. 10 Minuten Wirtschaft hörst du in der ARD Audiothek und überall da, wo du gerne Podcasts hörst. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.